WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 24. Mai 1848. Der Todestag der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff.
Rose, du Königin der Blumen, an Pracht übersteigst du alle, aber dennoch duftet das Veilchen mir schönen Geruch.
Annettchen allein im Garten. Gegen sie liegt nichts vor. In der Ferne ein Polizeiauto. Der Einsatz gilt einem Mordverdächtigen, der kürzlich aus der Fremde zurückgekehrt ist. Name Friedrich Mergel. Das Polizeiauto fährt vorbei an dem 9-jährigen Mädchen, das seine Blumen inspiziert. Westfalen im Sommer 1806.
Majestätisch stehst du da und neben dir die Amaryllis oder die große blutrote Päonie.
In Rufweite der kleinen Annette die Untergebenen. Wir befinden uns auf einer Burg. Wie wird das Kind einmal genannt werden?
Droste, Annette von Droste-Hülshoff. Annette Freien von Droste-Hülshoff.
Sie träumte gern.
Da kam es mir vor, als ginge ich mit meinen Eltern, Geschwistern und zwei Bekannten spazieren. In einem Garten, mit einer geraden Allee mittendurch. Nachher wurde es wie ein Wald. Das war der ganze Traum.
Der Brief bekennt auch eine Unzufriedenheit.
Dieser unglückselige Hang zu allen Orten, wo ich nicht bin.
Welches waren denn Ihre Lieblingsgegenden außerhalb Westfalens?
Spanien, Italien, China, Amerika.
Wenn jemand nach 1797 bei Münster aufwächst und von Fernweh geplagt wird, dann muss er sich doch nicht mit China und Amerika begnügen. Noch eine Endstation Sehnsucht?
Afrika?
Afrika als Traum einer Stubenhockerin, die zwischen der Wasserburg Hülshoff und dem schönen Rüschhaus lebte. Im moorigen Gelände streunte sie durch die Natur. Mit Gräsern und Käfern stand sie perdu. Aber wenn sie wanderte, dann blieb ihre jeweilige Herberge in Sichtweite, ob bei Verwandtenbesuchen im Paderborner Land, ob am Bodensee, wo sie ihre letzte Ruhe finden sollte. Als Kind war sie in einem schlechten Roman auf einen Kupferstich gestoßen, der einen Turm zeigte. Dieser Turm wurde ihr, wie sie schreibt,
zu einem wunderlichen Zauberbild.
Auf dem Turm glaubte sie, ihren Lieblingsgegenden näher zu sein.
Entfernte Länder, entfernte Kunstwerke haben alle diese traurige Gewalt über mich. Ich bin keinen Augenblick mit meinen Gedanken zu Hause.
Traurige Gewalt. Annette allein zu Haus, hoffentlich nicht allein auf dem Turm.
Oh, springen möchte ich hinein alsbald, recht in die tobende Meute. Und jagen durch den korallenen Wald das Walross, die lustige Beute.
All das gehört zur zoologisch-botanischen Landschaft der Droste, wie Walross und Koralle, wie Wachtel und Wacholder, von A bis Z. Aal.
Das Wurzelmännchen mit verschmitzter Miene, das wie ein Aal sich schlingt und kugelt fast.
Amsel.
Der Amsel Stimme war verstummt.
Anaconda.
Wie ist es schauerlich im weiten, versteinten, öden Palmenwald, wo die Gedanken niedergleiten wie Anakonden, schwer und kalt.
Manchmal sieht sie etwas, was außer ihr niemand sieht. Denn auch mit dem Magischen war sie im Bunde, mit dem Verhexten. Aber es gehört noch mehr zum Reigen der Droste-Klischees.
Katholisch, konservativ.
Der Droste-Kenner Walter Gödden. Auch der Literaturwissenschaftler Ronald Schneider kennt ein Klischee.
Einsamkeit.
Kein Wunder, dass die Geschichte, mit der Annette von Droste-Hülshoff berühmt geworden ist, sich im Wald abspielt. Die Judenbuche. Ein Einsatzwagen der Paderborner Polizei. Bei seinem Gang durch das Revier hat ein Förstersohn eine Entdeckung gemacht. Die Einsamkeit und das Unheimliche, dicht beisammen.
Die Kühle zog so angenehm durch seine Glieder, dass er die Augen schloss. Schändliche Pilze, murmelte er halb im Schlaf. Es gibt nämlich in jener Gegend eine Art sehr saftiger Pilze, die nur ein paar Tage stehen, dann einfallen und einen unerträglichen Geruch verbreiten. Brandis glaubte, solche unangenehmen Nachbarn zu spüren. Er wandte sich ein paar Mal hin und her, mochte aber doch nicht aufstehen. Sein Hund sprang unterdessen umher, kratzte am Stamm der Buche und bellte hinauf.
Der Geruch stammte nicht von Pilzen. Der Hund kratzte am Baum, weil in den Ästen eine Leiche hing. In den Ästen der Judenbuche. Die Geschichte eines Mörders. Es bleibt offen, ob Friedrich Mergel den Juden Aaron umgebracht hat. Die Tat liegt Jahrzehnte zurück. Am Ende hängt ein Toter im Geäst einer Buche.
Auf diesem Friedhof liegen eine ganze Reihe von Leuten begraben, die mit dem historischen Fall des Judenmordes bzw. mit der Familie des Judenmörders zu tun haben.
Mit dem Droste-Detektiv Horst-Dieter Kruß, dem wohl besten Kenner des Kriminalfalls Judenbuche, unterwegs im gebirgigten Westfalen. Nachts vor einem Grabstein. Das kann dauern, bis alle Toten aufgerufen sind. Die Wartezeit nutzen wir mit Gesprächen über das Lieblingswerkzeug der Droste, einem literarischen, das psychologische Messer.
Sie durchleuchtete ihr Gegenüber.
Walter Gönn.
Sie charakterisiert ihre Mitmenschen wie bei einem Seziermesser.
Ich glaube, es gibt kaum jemand, der das Schicksal eines Kriminellen in der Weise sozialpsychologisch, könnte man heute sagen, durchleuchtet hat, auch sozialkritisch, milieukritisch, wie das der Droste gelungen ist.
Der Zürcher Literaturwissenschaftler Peter von Matt nannte die Judenbuche unergründlich.
Und sobald man merkt, dass hinter der realistischen Räubergeschichte, die das eigentlich ist, etwas anderes noch liegt, dann geht man auf die Suche und dann kommt man nie an ein Ende.
Wie unser Detektiv. Wo einst Täter und Mordopfer gelebt haben, dort hat er Spuren gesucht und gefunden.
Der Knüppel lag 100 Schritt vor der Leiche rechts am Graben. Das heißt, an dieser Stelle, es kommt jetzt vielleicht auf 10 Meter nicht an, hat mit einiger Sicherheit, ich möchte fast sagen mit 100%iger Wahrscheinlichkeit, der Mord stattgefunden. Und hier wurde die Leiche versteckt. Hier hört man normalerweise kein Auto fahren, denn hier ist es im Grunde alles noch so geblieben, wenigstens von der Stimmung her, wie es 1783 zweifellos gewesen ist.
Ein Motivforscher muss der Detektiv nicht sein, der Literaturwissenschaftler schon.
Dieser Friedrich Mergel, der ja verdächtigt wird, den Juden Aaron erschlagen zu haben, hat dies getan, weil der Jude Aaron von ihm 10 Taler für eine silberne Uhr haben wollte.
Ulrich Geier, der Konstanzer Droste-Kenner, hat sich einem besonderen Aspekt gewidmet, Annette und das Geld. Nicht nur die Pfeffersäcke nahm sie ins Visier, auch die münsterschen Geizhälse, die um Buchläden einen großen Bogen machten. Keine rosigen Aussichten für die Judenbuche, die ab 1841/42 die Aufmerksamkeit der Krimi-interessierten Leser suchte.
Später beklagte sie, dass es den Münsteranern genügt, wenn einer ein Buch besitzt, die anderen leihen es alle bei ihm.
Ein Einsatzwagen der päpstlichen Inquisition. Zum Beweismaterial gehört ein Buch mit dem Titel »Geistliches Jahr«. So heißt eine Sammlung katholischer Lieder. Sie haben es faustdick hinter den Ohren und erschienen erst nach dem Tod der Dichterin.
Das geistliche Jahr war deshalb so provokativ, weil hier jemand seine Unfähigkeit zu glauben, seine mangelnde Fähigkeit zum Glauben zum Gegenstand, zum Thema gemacht hat.
Ach, nimmst du statt des Glaubens nicht die Liebe und des Verlangens tränenschweren Zoll? So weiß ich nicht, wie mir noch Hoffnung bliebe. Gebrochen ist der Stab, das Maß ist voll. Mir zum Gericht.
Religion übte man aus, über Religion sprach man eigentlich nicht.
Der Germanist Herbert Kraft aus Münster weist hin auf ein Gedicht mit dem Titel Not. Es zeige auf diejenigen, die sich nicht abzurackern brauchen.
Was redet ihr so viel von Angst und Not in eurem tadellosen Treiben? Ihr frommen Leute, schlagt die Sorge tot. Sie will ja doch nicht bei euch bleiben.
Nicht nur in der Judenbuche, auch im geistlichen Jahr gibt es Tote, und das am dritten Sonntag nach Ostern.
Mein Wissen musste meinen Glauben töten.
Peter von Matt hat ein Bild gefunden, das seinesgleichen sucht. Fremd und magisch unheimlich stehe der grandiose Zyklus in der deutschen Literatur.
Wie eine Mumie im Biedermeier-Salon.
Herbert Kraft hat in einem seiner Bücher Elendsbilder von George Gross mit Bettlern und Kriegskrüppeln neben Texte der Droste gestellt.
George Gross hat dasjenige ausgedrückt, was in dem Text auch steht. Die ihr beim fetten Mahle lacht.
Die ihr beim fetten Mahle lacht, euch eure Blumen zieht in Scherben, und was an Gold euch zugedacht, euch wohlbehaglich lässt vererben.
Im letzten Jahr vor der Revolution saß sie sozusagen schon auf den gepackten Koffern, um aus Meersburg zu fliehen. Man wusste nur eigentlich nicht wohin. Aber in den Texten, die sie geschrieben hat, wiederholt sich die gleiche konservative Haltung nicht. Sie hat die Gesellschaft analysiert, deren zustimmendes Mitglied sie gewesen ist.
Einst war sie von einem Bild fasziniert, das sie in einem Schmöker gefunden hatte, ein Turm in der Brandung. Gegen Ende, sie ist Mitte 40, das Gedicht »Am Turme«. Wie ein Vermächtnis, 6 Jahre vor ihrem Tod am Bodensee, Lied eines gefangenen Vogels.
Nun muss ich sitzen, so fein und klar, gleich einem artigen Kinde, und darf nur heimlich lösen mein Haar und lassen es flattern im Winde.
Ein Gedicht, in dem sie beschreibt, wie sie sein möchte, nämlich ein Mann, ein Jäger, ein aktives, ein lebendiges Leben führen, was sie aber alles nicht darf.
Dennoch eine düstere Bilanz. Wie immer nicht als Gedankenlyrik, sondern mit einem Blick auf die Dinge. Und auf ein Tier. Das Tier ist zerlegt, wie mit dem Anatomiemesser. Das öde Haus.
Das Dach, von Moose überschwellt, lässt wirre Schober niederragen. Und eine Spinne hat ihr Zelt im Fensterloche aufgeschlagen. Da hängt ein Blatt von zartem Flor der schillernden Libelle Flügel. Und ihres Paares goldener Spiegel ragt, kopflos, am Gesims hervor.
Im Jahr 1900, da ist die Traumdeutung erschienen. Und von da an sind wir zusehends geschult im Lesen bestimmter sexueller Bilder, Chiffren, einer Doppelsprache, die unsere ganze Zivilisation durchzieht.
Die Droste als tote Libelle.
Ein grandioses und schreckliches Gedicht, in dem diese Frau sich selbst hier darstellt, in der Gestalt dieses Hauses, aber nicht nur einfach als eine Frau mit einem alternden Leib, sondern ebenso das sexuelle Schicksal, eigentlich verbildlicht darin. Die sinnlose Jungfernschaft zum Beispiel. Das ist ganz furchtbar, wie das da erscheint.
Peter von Matt spürt in diesem Haus die dunklen Ecken auf. Zum Vorschein kommen Spiegel, Verstecke und verstellte Türen zum Keller. Ein Polizeieinsatz der Direktion Konstanz. Auf einer Burg am Bodensee ist eine tote Dichterin gefunden worden. Die Polizei erhofft sich weitere Beweismittel zum Fall des mutmaßlichen Judenmörders Friedrich Mergel.
Ganz gespenstische Visionen, die man auch einmal wieder herausholen müsste, so aus dem Literaturkeller.
Texte einer Frau, die mehr war als eine altmodische Dichterin.
Diese Gedichte sind heute tot für alle, die nicht das Ohr haben, den Wurm in den Brettern pochen zu hören. Hat man ihn aber einmal vernommen, meint man, es dröhne.
Zeitzeichen. Täglich um 8:55 auf WDR 5, um 12:15 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de